Ihr Lieben, indem ich wechsle wieder auf Hochdeutsch, damit alle mich gut verstehen können. In diesem Sommer mache ich eine kleine Predigtreihe zum Thema Herausgefordert im Gebet. Ich habe schon in den ersten beiden Predigten dazu betont, dass es mir nicht nur ums Gebet geht, sondern eben darum, dass wir herausgefordert werden, wenn wir beten. Wenn wir uns in Verbindung mit Gott setzen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, so werden wir herausgefordert. In der ersten Predigt haben wir schon festgestellt, dass es eigentlich eine Anmaßung des Menschen ist, wenn er denkt, dass er mit Gott sprechen kann. Es wird auch in der Bibel darauf hingewiesen, dass wir Gott nie gerecht werden können. Und dennoch fordert uns Jesus auf, zu beten, zu Gott zu sprechen wie zu unserem Vater. Aber auch Jesus hat darauf hingewiesen, dass das Beten nicht immer ein Beten zu Gott ist. Er bezeichnet Menschen, die an den Straßenecken stehen und laut und deutlich beten, dass sie gehört werden, dass ihr Gebet eine Wirkung hat, die bezeichnet er als Heuchler. Und jene Menschen, die viele Worte brauchen, die plappern wie die Heiden. In der letzten Predigt haben wir so zwei Modellgebete aus der Bibel uns angeschaut, wie Jesus gelehrt hat zu beten. Das Unser-Vater-Gebet und andererseits die Verklärung. Das passt sehr gut zu dem, was du, Claudia, am Anfang erzählt hast, dass einfach da sein bei Gott, ohne Worte zu gebrauchen. Wichtig war mir zu betonen, dass Jesus das Gebet als Beziehungspflege mit Gott verstanden hat. Und dass wir aus dieser Beziehung, die wir zu Gott leben und er mit uns, dass wir da von dort her beten und zu ihm sprechen, wie zu einem Vater, zu einer Mutter. In der heutigen Predigt wenden wir uns nun der Frage zu, was wir denn beten sollen, dürfen, können, vielleicht sogar müssen. Wir haben ja darüber gesprochen, zu wem wir beten, in der ersten Predigt. Und wir haben gehört, in welcher Haltung wir es tun sollen, in der zweiten Predigt. Und heute fragen wir uns nach dem Inhalt des Gebets. Was sollen wir beten? Und hier kommt nun der dritte Teil der Trinität zum Zuge, nämlich der Heilige Geist. Und ich habe deshalb diese Predigt den Titel gegeben, Geist und Gebet. Was sollen wir beten? Ich beneide manchmal jene Menschen, die nie überlegen müssen, was sie beten sollen. Ich tue mir oft sehr schwer, wie ich ein Gebet formulieren soll. Zum einen weiß ich ja, dass Gott bereits alles von mir und meiner Situation weiß. Er kennt auch die Weltsituation viel besser, als ich es je tun werde. Ich muss ihn also nicht mehr wirklich darüber informieren, was bei mir oder in der Welt geschieht. Zum anderen will und kann ich Gott keine Handlungsanweisung geben, wie er zu handeln hat. Dieses Dilemma hat sich mir einmal sehr deutlich gezeigt, als mein Vater im Sterben lag. Er war an Krebs erkrankt und wir wussten, dass er bald sterben würde. In seiner Heimatgemeinde gab es eine Gebetsgruppe, welche damals intensiv für seine Genesung gebetet hat. Und als ich bei ihm im Inselspital in Bern, als ich ihn dort besuchte, war es mir auch ein Bedürfnis, für ihn zu beten. Aber was soll ich beten? Mein Vater war ein sehr gläubiger Mensch und er hat seinen anstehenden Tod sehr gelassen und wirklich aus der Hand Gottes genommen. Er hat sich sogar darauf gefreut, dass er bald bei Jesus sein werde. Soll ich da trotzdem um Heilung beten? Ich hätte es genossen, wenn mein Vater noch etwas länger gelebt hätte. Oder soll ich stattdessen um einen schmerzfreien und ruhigen Tod bitten? Aber kann man wirklich beten, schenk meinem Vater Tod? Ich saß sehr lange in der Spitalkapelle und fand keine Worte für mein Gebet. Und ich hatte dadurch auch den Eindruck, ich kann nicht beten. Als ich dann die Kapelle verließ, sah ich einen Ständer mit Kerzen und habe dort eine Kerze für meinen Vater angezündet. Und da spürte ich ganz deutlich, Gott hat mein Gebet erhört. Ein wortloses Gebet, ein Gebet, wo es keine Worte dafür gibt, aber ich war in Beziehung und in Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht war es ein Seufzer, was aus mir drang. Und dass Gott erhört hat. Und interessant ist, dass ich diesen Seufzer dann auch in der Bibel gefunden habe. Davon schreibt Paulus, wenn er vom Wirken des Heiligen Geistes im Gebet schreibt. Ich lese aus Römer 8, die Verse 26 bis 28. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Paulus beschreibt hier im 8. Kapitel des Römerbriefs, wie das neue, durch Christus geschenkte Leben im Geist geschieht. Und er spricht hier nicht von einem besonderen oder wichtigen Gebet, sondern davon, wie das Gebetsleben der Menschen mit Gott zu funktionieren hat oder wie es funktionieren kann. Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass Paulus von Schwachheit oder von Unvermögen spricht. Zuvor betont er noch, dass die ganze Schöpfung im Vergleich zu Gottes Wirken schwach ist und nach Erlösung und Vollendung seufzt. Die Schöpfung und damit auch der Mensch sind auf Endlichkeit angelegt und nur Gott allein ist der Ewige. Wir sind die Sündhaften und Gott ist der Sündlose. Wir sind die Unreinen und Gott ist der Reine. In diesem Gegenüber zu Gott sind wir als Menschen, als Schöpfung immer die Schwachen, die Unvermögenden. Er spricht das an, was wir in der ersten Predigt auch schon gehört haben. Eigentlich ist es eine Anmaßung, dass wir Menschen denken, wir können mit Gott reden. Selber können wir nichts tun, dass dieses Gespräch oder diese Beziehung zu Gott Realität wird. Aber, so formuliert Paulus im Römerbrief, aber Gott hat eben in diesem Christus gehandelt und hilft uns, diese Beziehung mit Gott zu leben. Wir werden Gottes Kinder, sagt er etwas weiter vorne, das muss ich euch vorlesen. Auch im 8. Kapitel ab Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, danke Thomas, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber liebe Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was wir bereits gehört haben, bringt Paulus hier auf den Punkt. Es ist reines Geistwirken, dass wir zu Gott als Vater beten können. Wir als Kinder und er als Vater oder Mutter. Der Geist bewirkt in uns, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder. Im Unterschied zu den Unfreien, zu den Sklaven, sind wir Kinder Gottes. Und wir können nur dank dem Wirken des Heiligen Geistes Gott als Abba, lieber Vater, bezeichnen. Das Wort Abba ist die kindliche Bezeichnung für den Vater. Okay, Paulus, du hast uns gesagt, dass wir den Geist brauchen, um überhaupt mit Gott im Gespräch sein zu können. Aber das beantwortet unsere Frage nach dem, was sollen wir jetzt beten? Das beantwortet unsere Frage noch nicht. Durch das Geistwirken können wir zwar zu Gott sprechen wie ein Kind, zu seinem Vater oder zu seiner Mutter. Egal, das finde ich so das Schöne an diesem Vergleich, egal was das Kind zu den Eltern sagt, es wird nie etwas daran ändern, dass das Kinder und Eltern sind. Und darum gefällt mir der Vergleich auch so gut. Egal, was wir tun im Gebet, was wir machen und sagen, es ändert nie etwas daran, dass Gott unser Vater und wir seine Kinder sind. Aber Paulus betont dann auch, was wir schon zuvor herausgefunden haben, Jetzt bin ich, glaube ich, mal genau am richtigen Ort. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Es geht nicht nur um die Formulierung, das auch, aber es geht zunächst um mehr. Es geht darum, in welcher Haltung wir Gott gegenüber treten, wenn wir beten. Wie gebührt es sich denn, mit Gott zu reden? Wie tritt man in Gottes Gegenwart? Wie spricht man mit ihm? Wie stellt man sich vor Gott? Erstaunlich in diesem Text ist, dass Paulus keine direkte Antwort auf diese Frage gibt, sondern wiederum einen Hinweis auf den Heiligen Geist gibt. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist der Kern des Wirkens des Geistes im Gebet. Er übersetzt unser Gebet vor Gott mit für uns unaussprechlichem Seufzen. Wir können unser Gebet gar nicht so formulieren, dass es vor Gott würdig ist. Aber das macht der Heilige Geist auf eine für uns nicht machbare Art. Der Heilige Geist macht, dass unser Gebet würdig vor Gott gelangt. Es spielt keine Rolle, welche Worte, welche Gesten, welche Haltungen, welche Gedanken wir dabei haben. Der Heilige Geist übersetzt uns selbst vor Gott mit unaussprechbarem Seufzen. Alles, was wir beten, braucht die Übersetzung des Heiligen Geistes, damit es für Gott würdig ist. Und der Geist Gottes kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Darum kann er uns auch so vor Gott vertreten, dass auch wir selber ernst genommen werden. Das betont Paulus im nächsten Vers. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Paulus schließt den Gedanken ab mit dem Hinweis: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Damit spricht Paulus unser Vertrauen zu Gott, zum Heiligen Geist an. Habt Vertrauen, dass Gott zu eurem Besten handelt. Ihr müsst ihm nicht sagen, was ihr für das Beste handelt, damit er es weiß. Er weiß das schon längst. Nehmt das Leben aus Gottes Hand, egal wie das Leben aussieht. Alle Dinge, so sagt Paulus, dienen zum Besten für uns, auch wenn wir das vielleicht nicht so erkennen können. Erinnert ihr euch, das formuliert Paulus ganz ähnlich zu Jesus, der auch betont hat, dass Gott darum weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Wie sollen wir nun die Antwort des Paulus auf die Frage, wie wir beten sollen, verstehen? Genau genommen sagt er mit dem Hinweis auf das Wirken des Geistes, die Übersetzungsfunktion des Geistes, dass es keine Rolle spielt, was wir beten. Egal wie wir beten, es ist nicht würdig genug, um direkt vor Gott zu gelangen. Unser Gebet muss vom Geist übersetzt und für Gott als würdig gemacht werden. Ganz egal, wie wir beten und was wir sagen. Gott weiß schon alles und handelt zu unserem Besten. Da kann man sich echt fragen, ob man überhaupt dann noch beten soll. Es kommt ja nicht darauf, was ich sage. Merkt ihr, ich habe euch gewarnt, dass wir im Gebet tatsächlich herausgefordert werden. Sollen wir überhaupt noch beten? Vielleicht ist das eine der größeren Herausforderungen. Sollen wir mit dem Gebet aufhören? Auf keinen Fall, denke ich. Nicht Gott ist auf unser Gebet angewiesen, sondern wir. Das Entscheidende im Gebet ist die Beziehungspflege. Ist es zu erfahren, dass wir in Beziehung mit Gott leben. Gottes Liebe und Beziehung zu uns ist nicht vom Gebet abhängig. Dass wir die richtigen Worte finden oder genügend oft oder genügend lang beten. Aber unsere Beziehung, unsere Erfahrung der Beziehung mit Gott, die Erfahrung der Liebe von ihm ist sehr wohl abhängig davon, ob wir im Gebet sind oder nicht. Wir brauchen das, was Claudia von sich erzählt hat, die Erfahrung zu wissen, ich bin in Gottes Gegenwart. Wir brauchen diese Erfahrung. Gott nimmt uns ernst und er schenkt uns seine Liebe, egal wie und was wir beten. Wir müssen erleben und spüren, dass wir in dieser Beziehung mit Gott leben und dass wir von ihm geliebt werden. Wenn wir nicht beten, erfahren wir das nicht. Es wäre dann wie ein Ehepaar, das beschließt, dass sie nicht mehr miteinander sprechen. Wir wissen ja eh schon alles voneinander. Das stimmt zwar, aber es braucht es immer wieder, dass wir voneinander diese Beziehung und die Liebe, die wir zueinander haben, dass wir es uns sagen oder zu spüren geben. Darum ist das Gebet wichtig für uns, nicht für Gott, aber für uns ist es enorm wichtig. So ist es mit der Beziehung zu Gott. Wir können diese Beziehung nur dann erfahren und erleben, wenn wir zu Gott beten. Es spielt keine Rolle, wie wir das tun. Es gibt Menschen, denen hilft es, mit anderen zu beten, sich zu Gebetsgemeinschaften zu treffen. Andere tun das lieber für sich allein, in ihrem Zimmer oder auf einer Wanderung, mitten in der Stadt oder wo auch immer. Die einen singen Loblieder, die anderen sind mehr damit beschäftigt, Gott alles Leid der Welt zu klagen. Wir können zu Gott beten, indem wir tanzen, indem wir ganz ruhig werden, Es gibt solche, die beten hauptsächlich für sich selbst. Und wiederum andere, die denken immer nur an die anderen. Wieder andere leben ihr Gebet in Meditation und Stille. Für andere ist das Zungengebet sehr wichtig. Es gibt Kirchen, in denen dienen Ikonen dem Gebet oder andere Gegenstände. Wie wir beten, spielt für Gott keine Rolle. Denn es wird ihm immer würdig durch den Geist Gottes übersetzt werden. Aber für uns ist es hilfreich, wenn wir so beten, dass unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird. Finde heraus, was dir hilft, was dir entspricht. Vielleicht weißt du das ja schon längst. Vielleicht willst du auch einmal etwas anderes ausprobieren. Und dabei wünsche ich dir viel Freude. Amen.